Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Ich bin sehr, sehr froh, dass wir richtig aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben. Und warum, das erzähle ich euch gleich in meinem Hundemoment der Woche. kleiner Spoiler. Hallo Sarah.
Guten Morgen, Mike. Schön, dich so strahlend vor mir sitzen zu haben.
Same here. Und wir haben wirklich krasse Leute da draußen irgendwie. Also nicht nur, dass ihr sehr aufmerksam zuhört, nicht nur, dass ich Hundesitter daraus generieren kann, nicht nur, dass wir tolle Folgen daraus zaubern können, wie auch heute wieder. Da geht es nämlich um eine richtig schöne Mail von Andrea. Liebe Grüße an dieser Stelle. Bei Insta heißt sie Princess Aria the Rich. Wahrscheinlich hat sie einen Richback.
Und klingt irgendwie so.
Irgendwie so, genau. Und und Andrea hat einige Fragen, beziehungsweise ja, auch ein Thema, mit dem du dich ganz gut auskennst. Wenn ein Hund mal vermittelt ist, kommt wieder zurück. Man gibt sich Mühe. Es gibt ein emotionales Thema heute, würde ich mal stark vermuten. Und die Frage ist, wie geht man mit Anfragen um? Wie oft sollen Menschen kommen? Und wie guckt man sie sich an? Und so weiter. Boah, das ist das Auswahlverfahren. Leute, da ein Riesenthema. Können wir auch wieder 5 Folgen draus machen. Aber bevor wir das tun, wie war dein Hundemoment der Woche, liebe Sarah?
Ja, tatsächlich geht's um meinen Pflegehund, Abby. Was ich total interessant finde und festgestellt habe und wo ich eigentlich auch ganz gern mal eine Folge draus machen würde. Abby ist ja eine unglaubliche Reise gegangen in den letzten 6 Monaten hier mit uns und ursprünglich ja wirklich eine furchtbar ängstliche, super skeptische, super zurückhaltende, super schreckhafte, super traumatisierte Hündin, wie ich das so auch noch nicht hatte. Und jetzt sind 6 Monate rum und jetzt fängt sie halt. Also hier kam die Läufigkeit, die hat uns jetzt auch nochmal, habe ich ja bereits erzählt, super geholfen. Und jetzt fängt sie halt an, so ein bisschen hier und da kleinere Dummheiten zu machen, ein bisschen frech zu werden. Mhm. Jetzt seit einigen Tagen springt sie mich an. Und interessanterweise aus meinem Bauchgefühl heraus, ohne dass ich drüber nachdenke, belohne ich die extrem dafür. Also alles das, wo man, wenn man jetzt in so ein Hundeerziehungsbuch reingucken würde, sagen würde, ist die denn des Wahnsinns? Ohne dass ich mir dazu Gedanken mache, tue ich das aber. Also jedes Mal, wenn sie mich anspringt, jedes Mal, wenn sie frech wird, wenn sie meine Kleidung reinbeißt, wenn sie irgendwas wirklich Dummes macht, feiere ich die voll dafür. Und fördere das Verhalten natürlich entsprechend auch total. Mhm. Und erwischt mich da irgendwie so dabei, gestern, vorgestern, und denkst so, ey, krass, was machst du da eigentlich? Und warum machst du das eigentlich? Und denk mir so, ja, natürlich, weil ich so glücklich bin, dass sie sich das traut, weil ich mich so freue, dass sie so in meinen Nahbereich reinkommt, weil ich so überglücklich bin, dass sie den Mut fasst, an mir hochzuspringen. Und man sieht richtig in ihrem Gesicht, wie sie sich selbst davor erschreckt, dass sie es tut. Und dann will ich ja auf gar keinen Fall jetzt hier abbrechen. Dann will ich ja auf gar keinen Fall jetzt sagen, oh Gott, wie kannst du? Mensch, das ist doch aber total tabu, jemanden anzusprechen. Macht man doch nicht. Nee, das belohne ich komplett, weil ich mir halt denke, ich belohne ja nicht das Hochspringen, sondern eigentlich belohne ich ja total ihren Mut, ihre Nähe zum Menschen, die sie da aktiv sucht und letztendlich auch ihre Konfliktbereitschaft in dem Moment, weil sie weiß ja gar nicht, wie ich darauf reagiere, ne? Und ich habe gar nie darüber nachgedacht, dass ich jetzt einen in meine Kleidung beißen oder einen mich anspringen belohne, sondern eigentlich habe ich einfach nur total belohnt, dass sie sich das traut, also in meiner Wahrnehmung. Und habe mir gedacht, wie wichtig das ist, dass wir ganz weit weg von diesem ganzen Schubladenerziehungsding kommen. Weil ein Hund wie Abby der soll ruhig frech werden und der soll ruhig Dummheiten machen. Die können wir ihm ja nachher nach wie vor abgewöhnen. Fällt ja nicht weg. Wir können ja, wenn sie richtig mutig ist und wir alle möglichen Barrieren noch durchbrochen haben, kann ich ja irgendwann zu ihr sagen, so, jetzt möchte ich aber nicht mehr angesprungen werden. Das hören wir jetzt wieder auf. Aber im ersten Schritt, in diesen ersten Momenten, wo dieser Hund jetzt Mut fasst, da deckel ich den doch jetzt nicht, nur weil man das nicht macht mit dem Anspringen und weil man das nicht macht, in Kleidung zu beißen. Die Liste ist länger. Sie macht noch mehr solcher Dinge, wo ich einfach sage, ja, soll sie es halt jetzt machen. Ich freue mich einfach total, dass sie sich traut und dass sie das macht und dass sie feststellt, dass der Mensch selbst dann einfach keine Gefahr für sie ist und nicht bedrohlich ist und dass der Nahbereich überhaupt nicht gefährlich ist. Und sie reagiert hochsensibel auf negative Ansprache, laute Stimme und alles. Also wenn ich versuchen würde oder wenn ich sie da abbrechen würde, wäre das, glaube ich, für sie schon eine wirkliche negative Konsequenz. Ich würde da viel kaputt machen. Und wie interessant ist das? Weil du würdest ja bei jedem, ich sage jetzt mal unter Anführungsstrichen, normalen Hund, würdest du ja niemals sowas fördern. Aber bei so einem Hund musst du halt eine Klammer drumherum machen und sagen, ja, hier sieht die Sache aber einfach anders aus. Also wir können dieses pauschale Arbeiten, diese Pauschalerziehung, die können wir einfach nicht, die sollten wir nicht machen. Verstehst du, wie ich meine? Und das finde ich so eine interessante Situation. Und das war so mein Hundemoment der Woche, wo ich so gedacht habe, boah, da müssen wir drüber reden, dass Hunde teilweise wirklich komplett, also man könnte ja sagen 100% gegensätzlich erzogen werden müssen. Bei einer Bonnie bin ich nur dran, dass sie mich nicht anspringt. Und bei der Abby fördere ich das wiederum. Also es ist total verrückt, ne?
Ja, aber das ist doch eigentlich genau deshalb wunderbar, weil wir so auf dem Podcast sagen, dass diese allgemeingültigen Regeln sicher Leitplanken sind, aber dass es aufs Individuum ankommt. Und das ist bei uns Menschen so, das ist bei allen Lebewesen so. Also jeder hat so seinen eigenen Charakter und seine eigene Geschichte und so. Und ich glaube, wenn man einfach pauschalisiert die ganze Zeit, dann kommst du halt einfach an bei solchen Kandidatinnen, wie jetzt zum Beispiel Abby, überhaupt nicht weiter. Und viele würden sich wahrscheinlich total wundern und würden sich weiterhin die Zähne dran ausbeißen und würden vielleicht einfach mit einem klaren Erziehungsprogramm aus dem Lehrbuch scheitern, weil sie dafür nicht gemacht ist, vielleicht noch nicht gemacht ist. Vielleicht braucht es irgendwann dann schon wieder die Grenzen. Ja, aber erstmal, ja, honoriert man eben das, was sie tut, nämlich sie öffnet sich, so, um dann einfach zu sagen, öffnen ist okay, aber hier sind auch irgendwo wieder die Grenzen. Das kann man ja auch klar, aber trotzdem liebevoll tun, also je nachdem auch wieder auf sie individuell eingehen. Und und in meiner Zeit beim Radio gab es mal einen sehr, sehr, sehr guten Trainer, der Moderatoren-Trainer Moderatoren gecoacht hat. So. Und er sagte irgendwann, fuck the format when it makes sense. Das heißt also, man kennt das ja, diese Formatradios, ne, wo man immer das gleiche hat, die größten Hits der 80er, 90er und 2000er und von heute und das heißt also diese Gleichförmigkeit und auch das Format Radio, das heißt dann auch in der Moderation hast du immer wiederkehrende Regeln, die eigentlich jeder Moderator beim Privatfunk, aber auch jetzt inzwischen bei den öffentlich-rechtlichen Intus hat. Und die Regeln zu brechen an den richtigen Stellen ist eben einfach wichtig, ohne die Leitplanken zu vergessen, damit das System auch wirklich gut funktioniert. Und das ist etwas, das ist ein Hinweis, den finde ich wahnsinnig wertvoll. Deshalb gut, dass du den Hundemoment der Woche mitgebracht hast. Top.
Die Wette gilt. Sorry, das muss jetzt. Wenn man das so formuliert, das löst bei mir was aus. Hier wären wir bei der klassischen Konditionierung. Danke, ja. Thomas. Ja, aber ja, es ist genau wie du sagst. Man hat immer noch Zeit zu erziehen, man hat immer noch Zeit zu unterbinden. Erstmal gibt's ja was viel relevanter ist in dem Fall, ne? Aber erinnert mich wiederum an den Kandidaten, den ich heute früh in unserem Insta-Postfach entdeckt habe. Und ich glaube, da willst du uns jetzt mehr von erzählen.
Ja, das stimmt, weil ich erstmal beim Hundemoment der Woche sagen muss, ich hatte das vorhin gespoilert. Olaf ist mein Hundemoment der Woche, weil die liebe Bea, Bea for Dogs heißt sie bei Insta, Bea Petty hat geschrieben, Olaf, das ist Olaf, der Hund, den Mike beschrieben hatte, und zwar in der letzten Folge. Er sitzt in der Lida, Sizilien, meine ich, oder was ist das? Das ist SEZ, Olbia.
Olbia, ja, sitzen, das ist...
Ja, und Olbia wird über Furbys Fellfreunde vermittelt. Furby, F-U-R-B-Y-S, Fellfreunde. Liebe Bea, tausend Dank dafür, dass du so aufmerksam den Podcast hörst, Punkt 1 und Punkt 2, dass du rausgefunden hast, welchen Hund ich meine. Also es ist, guckt ihn euch an über Furbys Fellfreunde. Guckt ihn euch an. Es ist wirklich so herzzerreißend. Und deshalb ist es mein Hundemoment der Woche bei Bea, diesen Link gefunden hat, und ich hoffe inständig, dass dass ihr ihn irgendwie erreichen könnt, dass, wenn ihr so einen Hund gerne haben möchtet, der wirklich so viel Liebe braucht, dass sich jemand findet, vielleicht einfach über den mit Hilfe, mit der Kraft des Podcasts, dass er ein gutes Zuhause findet. Das ist herzzerreißend und es tut auch ein bisschen weh, hat Sarah vorhin gesagt, dass so ein Hund mit so viel, der so viel Aufmerksamkeit und Liebe braucht und auch geben kann, er hinter Gittern sitzt, wie man auf dem Video auch sieht. Das ist, und dann eben einfach auch die Geschichte dazu. Denn es ist ein Maramano, 2,5 Jahre alt, 62 Zentimeter, also ein großer, großer Hund. Und natürlich braucht man dafür ein bisschen Hundeerfahrung. Und er scheint eine krasse Geschichte hinter sich zu haben. Vielleicht erkundigt ihr euch einfach mal ganz genau. Es steht nur da: Olaf ist ein Opfer menschlicher Gleichgültigkeit und Behördenwillkür. Und dieser Wahnsinn soll für Olaf endlich ein Ende haben. Also erkundigt euch gerne mal, was da so alles dahinter steckt.
Wir teilen den mal.
Und ich drücke Olaf ganz fest die Daumen, dass er seine Liebe an den richtigen Menschen schicken kann, senden kann und umgekehrt hoffentlich natürlich auch. Es gibt aber ein Thema, auf das hat uns an Andrea gebracht, habe ich vorhin schon gesagt. Ich lese mal ganz kurz vor. Hallo, liebe Sarah und lieber Mike. Ich verfolge leidenschaftlich euren Podcast. Vielen Dank. Hör gerne weiter. Und erstmal vielen Dank dafür. Danke dir fürs Zuhören. Ich liebe eure Themen und wie offen ihr seid. Ja, wir geben uns Mühe. Ich trainiere seit 7 Monaten einen Hund, der im Tierheim lebt. Vor kurzem wurde er vermittelt, kam wieder zurück und jetzt ist er bei mir zur Pflege. Dazu hätte ich eine Frage. Wir waren kürzlich auch beim Barkdate und nun gibt es einige Anfragen. Mit einigen war ich nun 1 bis 2 Mal spazieren. Wie lange oder auf was achtest du bei deinen Anfragen, liebe Sarah? Wie oft sollen die Menschen kommen? Was für Fragen sind wichtig? Klar, es ist für jeden Hund natürlich individuell. Hashtag gerade eben Sarahs Hundemoment der Woche. Doch würde ich mich da sehr über eine Antwort freuen. Am Ende des Tages wird es in meinem Fall das Tierheim entscheiden. Doch bin ich gerade im Moment die erste Station und vielleicht könnt ihr zu diesem Thema auch mal eine Folge machen. Danke dir und freue mich auf noch viele, viele Folgen. Liebe Grüße, Andrea. Natürlich machen wir das direkt heute. Die Nachricht ist noch gar nicht so alt. Die kam erst vor kurzem. Und Sarah, da bist du natürlich richtig drin im Game. Ich kann mitkamellen, weil ich das ja ein paar Mal auch machen durfte. Auch auf der anderen Seite, nämlich quasi dann irgendwie auf der Kontrollstelle Kontrollbesuche auch nochmal gemacht habe. Und wie diffizil das alles ist, ist wirklich gar nicht so einfach. Und du hast es jetzt mit Abby ja nun wirklich par excellence durchexerziert. Sie kam zu dir, sie ging weg von dir und sie ist wieder bei dir.
Ja. Das ist ja auch so individuell, ne? Weil die Abby ja auch so ein schwierigerer Fall ist. Und es gibt halt, glaube ich, da muss man halt auch immer schauen, ein bisschen situativ zu entscheiden, wie das. Also ich würde da gar nicht mich so festlegen wollen, wie oft und wie lange macht man so eine Übergabe, weil es gibt Menschen, wo man direkt spürt, da musst du die gar nicht lange irgendwie durch irgendeine Mühle schleifen. Die sind erfahren, die wissen, die haben verstanden. Das matcht irgendwie total. Vielleicht sieht man auch relativ zügig, dass der Hund irgendwie die Leute toll findet und dass da so eine Connection ist. Dann macht es das ja noch einfacher. Und wiederum gibt es Menschen, wo man spürt, dass sie noch etwas unsicher sind oder selbst noch hadern oder den Hund noch nicht so richtig ja, vielleicht begriffen haben. Es ist, was ja auch oft erst mit ganz vielen Wiederholungen möglich ist. Deswegen sind ja auch Pflegestellen so wertvoll, weil man da einfach so einen längeren Beobachtungszeitraum für diese Hunde hat, um sie dann besser einzuschätzen. Weil das machst du halt eben nicht mal eben bei einem Spaziergang, sondern das braucht oft einfach länger. Und deswegen ist die Sache mit der Pflegestelle so viel wert, weil man dann auch wirklich, was ich empfehle und was ich auch selber so mache, ist halt die totale Ehrlichkeit. Also ich würde halt nichts beschönigen. Ich würde aber auch nichts dramatisieren. Ich würde komplett emotionslos mehr oder weniger versuchen zu berichten, wer ist dieser Hund, wie zeigt er sich bei mir, was ist mir aufgefallen, wo habe ich Bedenken, wo habe ich große Hoffnungen, was die Entwicklung angeht. Da wäre ich immer super, super ehrlich. Weil das nützt keinem, wenn man so, ich sag mal, beschönigte Prognosen macht. Weil das sind ja dann nachher die Sachen, wo vielleicht das dann eben genau zu Problemen kommt und der Hund dann ein Rückläufer wird. Das ist das eine. Und dann, und damit möchte ich keinem zu nahe treten, aber es ist wahrscheinlich auch was Menschliches, wenn sich Menschen in Hunde verlieben, dann klammern sie gerne Teile der Realität aus, die der Adoption des Hundes vielleicht im Weg stehen würden. Also wenn wir, ich nehme jetzt ein ganz flattes Beispiel. Du hast einen vielleicht sehr jungen Hund, der super aktiv ist und noch unsicher ist und ein bisschen verloren ist, der auf Pflege noch nicht wirklich alleine bleiben kann. Und dann kommen Menschen, die sagen, haben jetzt eine Woche Übergabe, wir würden uns eine Woche Urlaub nehmen und dann soll der Hund irgendwie 6 Stunden alleine bleiben zu Hause. Das ist zum Beispiel etwas, da weiß ich vorher schon, das könnte zu wirklich großen Konflikten führen. Da habe ich jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder sage ich, das ist nicht der richtige Hund, da müsst ihr euch einen älteren Hund holen, der das schon kennt und kann. Oder ihr sucht euch dafür eine alternative Betreuung für diese Zeit, was auch eine sehr schöne Lösung wäre für alle. Ja, das sind eigentlich die beiden Möglichkeiten, die man hier hat, ne? Aber man kann halt jetzt nicht hergehen und sagen, ah ja, das wird schon irgendwie. Natürlich haben diese Menschen ein Recht, einen Hund zu haben, aber vielleicht ist es halt eben nicht dieser eine Hund, ne? Und da muss man ehrlich sein und sagen, du, ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht, dass der in einer Woche, einem Monat oder einem Jahr vielleicht auch, das kann ich nicht sicher sagen, so weit ist, so eine lange Zeit jeden Tag alleine zu bleiben, mit der Frustration schon umzugehen, der ist halt noch nicht so weit. Das könnte dazu führen, dass er euer Inventar zerstört, dass er irgendwie im Verhalten kippt, dass er möglicherweise irgendwie Stereotyp wird oder weiß ich nicht, ne? Ich kann das nicht abschätzen, was dann mit dem Hund wird. Der kennt das nicht. Und ich würde das Risiko jetzt ehrlicherweise nicht eingehen, einen solchen Hund in so eine Situation zu bringen. Und innerhalb einer Woche ist das ja eh nicht geklärt. Da wäre ich total ehrlich mit und würde ich sagen, das wird nicht passen. Wir haben nichts davon, Hunde schnell zu vermitteln. Dass die hier auf Pflege sind, ist ja genau eigentlich letztendlich der Schlüssel, den wir uns ja wünschen, optimale Pärchen zu bilden. Also ein optimales Setting zusammenzubringen. Und es gibt halt für jeden Menschen auch den richtigen Hund. Es muss nicht schnell gehen. Und ich finde das persönlich auch immer sehr unangenehm, wenn Menschen kommen, die sehr begeistert sind und eigentlich auch sehr voller Hoffnung sind und denen dann zu sagen, das sehe ich nicht. Ich hatte das bei der Abby mehrmals, dass ich auch wirklich ganz tollen Menschen, die im Übrigen im Nachhinein auch den perfekten Hund bekommen haben, mit denen ich nach wie vor in Kontakt stehe, weil die einfach super waren, gesagt habe, nicht die Abby. Das passt nicht. Das ist es nicht. Das wird nicht funktionieren. Das, wie du dir das vorstellst, wird nicht funktionieren. Und dann wiederum gab es Menschen, und dahin wurde ja Abby dann auch vermittelt, wo ich gedacht habe, ja, das könnte echt gut werden. Da habe ich mich trotzdem verschätzt, weil ich unterschätzt habe, wie wichtig der andere Hund ist für die Abby. Also man muss natürlich auch eine gewisse Fehlerfreundlichkeit für sich haben, dass man vielleicht auch die Sache nicht richtig einschätzt. Man lernt auch daraus. Auf der anderen Seite ist es halt eben wirklich so, dass die Menschen sich da sehr schwer mit tun, sehr objektiv zu sein, wenn die sich schon so ein bisschen in so einen Hund verguckt haben. Und dafür seid ihr als Pflegestellen, wir als Pflegestellen zuständig, da auch augenöffnend zu sein. Jetzt ist es, nachdem der Hund ja schon mal zurückgekommen ist, besonders wichtig, dass der das jetzt nicht immer und immer wieder erlebt. Von daher finde ich in so einem Fall so eine lange Übergabe total sinnvoll. Das ist das, was wir mit Abby gerade ja auch machen. Wir haben jetzt schon 2 Treffen mit den potenziellen neuen Haltern gemacht und wir werden noch ganz viele machen. Also da ist ganz viel geplant. Wir wollen schrittweise machen. Wir machen erst Spaziergänge. Die Abby ist jetzt bei auch teilweise schon mit den potenziellen neuen Haltern an der Leine gelaufen, getrennt von mir und Bonnie. Wir haben uns ein Stück nach hinten abfallen lassen. Wir werden demnächst irgendwann einen Spaziergang machen, wo wir noch weiter uns abfallen lassen, wo die gefühlt quasi nur noch alleine mit Abby sind, so dass man die Situation sich einmal anschaut. Dann werden wir in den häuslichen Bereich bei diesen Menschen gehen, uns anschauen, wie es da ist. Dann werde ich vielleicht einfach mal weggehen und wiederkommen und sie nochmal abholen oder so. Das wissen wir noch nicht genau. Sie werden auch mal zu uns in den Garten kommen, wo Abby sich sehr sicher fühlt. Dann werden wir hier im Garten die Hunde nochmal zusammenführen, um zu sehen, ob die sich da, wenn die sich locker machen und so ein bisschen, ich sag mal, Langeweile aufkommt, besser in den Kontakt gehen. Und wenn das alles gut funktioniert, dann machen wir möglicherweise dann eine Adoption. Aber man sieht hier halt, das ist ein super krasser Aufwand für alle Seiten. Aber der Hund sollte jetzt nicht nochmal zurückkommen.
Ja, also,
das muss matchen.
Ja, aber ich denke, das ist jetzt auch ein krasser Fall, ne? Also es ist jetzt auch, auch so ein Extrembeispiel, kann man schon von reden, finde ich. Und es gibt logischerweise auch ganz viele Hunde, die da durchaus unproblematischer sind. Wobei ich immer sage, dass Wichtigste ist, glaube ich, nicht nur Ehrlichkeit, sondern einfach auch, dass man Geduld hat und dass man Menschen auch darauf einstellt oder auch, wenn man Fragen stellt, fragt so, was habt ihr euch denn so an Zeit vorgestellt, den Hund bei euch einzuführen oder das, wie viel Zeit darf er denn haben, um anzukommen? Und wenn dann jemand sagt, also ich habe eine Woche Urlaub genommen, dann wird das wahrscheinlich nicht ausreichen unbedingt. Sondern es braucht vielleicht einfach auch einen Plan und der etwas länger gegriffen ist. Und da sind so viele Komponenten mit am Start, je nach Hund wiederum, so viele Bedürfnisse. Ist es ein Hund, der wirklich pflegeleicht ist und der einfach von den Anlagen her schon unerschrocken ist und Lust hat, was zu tun und keine großen Probleme bereitet oder hast du es eben mit einem Angsthund zu tun wie bei Abby, dann gibt es wieder andere Parameter und Menschen müssen gezielter nochmal ausgesucht werden. Vielleicht sind es dann auch Menschen, die deutlich mehr Hundeerfahrung haben. Aber vielleicht ist es auch so, dass sich Hunde anders dann verhalten, wenn sie mal vermittelt sind in den neuen Räumlichkeiten als auf der Pflegestelle. Das ist eben auch so. Und ich bin großer Freund davon zu sagen, das wird Zeit brauchen und es wird Situationen geben, die, auf die man sich vielleicht überhaupt nicht eingestellt hat. Und es wird vielleicht einfach auch ein Zeitaufwand sein, der einen über Monate, vielleicht sogar über Jahre begleitet, bis das so, oder vielleicht nie, vielleicht wird es nie so sein, wie man sich das am Ende vorgestellt hat. Und der Hund, in den man sich verliebt hat, ist dann ein Hund, in den man sich verliebt hat, aber der eben nicht die 100% am Ende erfüllt, die man irgendwie so gedacht hat in den Werbewochen, als man sich verliebt hat, sondern dann kommen eben einfach auch die Macken zum Vorschein. Und es ist doch wie in jeder Beziehung, dass auch ein Hund, mit dem geht man ja auch eine Beziehung ein, wenn man will. Und dann wird man irgendwann auch aufmerksam auf die Macken. Und die Frage ist, hält man das dann eben einfach durch? Und ich glaube, darauf muss man Menschen einstellen, dass es Zeit kostet, dass man nicht erwarten kann, dass innerhalb von kurzer Zeit so ein Hund in einem neuen Zuhause ankommt, sich anpasst und sagt, ach, guck mal, das ist auch ganz dufte hier und nur noch Liebe versprüht. Warum soll das so sein? Also im besten Fall ist es so, aber ich finde auch, man kann das nicht vorher sagen. Auch wenn eine Pflegestelle sagt, habe ich auch schon tausendmal erlebt, wenn eine Pflegestelle sagt, total unkompliziert, versteht sich mit Katzen und mit Hunden und mit und dem Goldfisch, sondern kommt der Hund in ein neues Terrain und alles ist plötzlich anders. Kann auch passieren. Und ich finde, deshalb die richtigen Fragen zu stellen, deshalb auch total gut, dass Andrea uns geschrieben hat, ist per se wahnsinnig schwer, weil es Parameter sind. Also natürlich finde ich es gut, wenn jemand wirklich über mal einen Monat jede Woche kommt oder auch zweimal kommt und man so ein bisschen eine Temperatur füreinander bekommt. Die Gegenseite wird argumentieren immer und wird sagen, ja, wollen die jetzt Hunde vermitteln oder nicht? So, das gibt's ja immer, ne? Und das, dieses Argument ist so ein Totschlagargument. Und darauf kann man nur antworten, ja, das will man schon, aber trotzdem verantwortungsvoll.
Ja, auch nicht um jeden Preis, ne?
Und nicht um jeden Preis, genau. Und weil man eben weiß, dass der ein oder andere Hund seine Geschichte hat und dann geht es eben nicht von heute auf morgen und einfach so schnell hoppel die ab.
Aber die Fälle gibt's ja dann auch. Also die gibt's halt auch. Es gibt ja auch Hunde, die einfach tatsächlich einfach, und gerade wenn sie schon was älter sind, wo das wirklich einfach mega smooth läuft und du hast, du denkst, Mensch, gibt's ja gar nicht, als wäre er nie woanders gewesen, ab kürzester Zeit. Das passiert halt auch. Aber was du halt gerade gesagt hast, was super wichtig ist, ist, sich darauf einzustellen, dass es eben auch genau anders kommen kann, auch wenn man dieses perfekte, superschnelle erwartet oder sich erhofft oder es vielleicht im ersten Moment so aussieht, kann es halt immer anders kommen. Und das gilt ja im Übrigen für tatsächlich alle Hunde, ob Tierschutz oder nicht, ist ja dabei noch nicht mal relevant. Ich erlebe das mit ganz vielen Hunden, die frisch vom Züchter kommen mit 8 Wochen, wo nachher auch ganz viel ganz anders kommt, als man sich das so gedacht und vorgestellt hatte. Und das gilt, glaube ich, allgemein für Hundehaltung, Tierhaltung, Menschen, Freundschaften oder was auch. Also immer dann, wenn Lebewesen aufeinandertreffen, weiß man nicht so richtig, wie es weitergeht oder was passieren kann. Und man muss da halt fehlerfreundlich sein, ne? Also es kann sein, dass eben nicht perfekt läuft und dann muss ich mich damit beschäftigen und auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist natürlich grundlegend immer vorauszusetzen, dass Menschen, die einen Hund adoptieren, die Bereitschaft haben, in schwierigen Zeiten die Sache mit dem Hund zusammenzugehen. Auch da gibt's natürlich Grenzen. Aber ich sag mal, die normalen Probleme, wie zum Beispiel jetzt war alles gut 3 Wochen lang, jetzt fängt er plötzlich an, total viel zu bellen oder jetzt fängt er dies an oder jetzt macht er also irgendwelche, ich sag mal, nervigen Dinge, wo man sagt, ja, dann machen wir jetzt ein Training und dann kriegen wir das gut in den Griff. Was aber das grundsätzliche Wesen und Verhalten eines Hundes angeht, ob der zu bestimmten Menschen passt, das lässt sich halt tatsächlich, finde ich, über viele Treffen am besten herausfinden, die aber nicht immer zwingend notwendig sind. Und zum Beispiel Sunny hat die Menschen, zu denen sie nachgegangen ist, genau 3-mal gesehen und dann war sie bei ihnen. Und das hat fantastisch geklappt. Das waren halt Menschen, die ja schon oft Hunde aus dem Tierschutz hatten, die wussten, dass es eine Veränderungsphase gibt, die da wirklich auch sehr anspruchslos an diese Sache herangegangen sind. Und das sind Fragen, die man immer toll stellen kann. Was stellst du dir vor, wie es wird? Was hast du für eine Erwartung an den Hund? Und wenn man dann merkt, dass die Erwartung vielleicht auch total utopisch ist, dass man dann sagt, ich will dich überhaupt nicht desillusionieren. Es kann auch so kommen, aber es kann auch ganz anders kommen. Und ich kläre dich jetzt einmal darüber auf, wie würdest du damit umgehen, wenn es jetzt ganz anders ist? Also du stellst dir das jetzt vor, dass du im Sommer 8 Wochen mit dem Hund irgendwie eine Autotour durch Spanien machst, aber was, wenn der total Probleme mit dem Autofahren hat? Und was, wenn der total Probleme mit diesen permanenten räumlichen Wechseln hat? Und, ne? Und was ist, wenn du ihn immer noch doppelt sichern musst bis dahin, weil der irgendwie Fluchtverhalten zeigt oder so? Was machst du dann? Wie stellst du es vor? Wäre das für dich irgendwie machbar, das dann vielleicht auch gegebenenfalls abzusagen, den Trip oder so? Also das sind so, das, was ich jetzt gesagt habe, ist kein Beispiel, welches ich kenne. Das habe ich mir gerade aus den Fingern gesaugt, ne? Aber solche Ideen gibt es und es gibt auch klare Vorstellungen. Und ich hatte auch schon jemanden, der eine Anfrage für Abby geschickt hat. Die Anfrage war total legitim und es wird auch Hunde geben, die sich über so ein Leben arschmäßig freuen würden. Habe ich hier neben mir sitzen gerade, Bonnie beispielsweise. Das war ein Mensch, der wollte gerne seinen Hund, also der arbeitet in einer Gastronomie im Biergartenbereich und darf den Hund dort mit hinnehmen und freut sich, weil da auch schon andere Kollegen Hunde haben und er will jetzt auch einen Hund haben und will, dann könnte dieser Hund in diesem Bereich sich den ganzen Tag aufhalten, Menschen kennenlernen, Kontakt zu anderen Hunden haben, alles super cool, ne? Aber die Anfrage kam halt für Abby. Also Das war, da mussten wir noch nicht mal miteinander groß sprechen. Das war etwas, was man sofort, wo man sofort sagen konnte, das klingt richtig toll. Wir schlagen dir jetzt tolle Hunde vor, die wir uns da vorstellen können, die du mal kennenlernen kannst, die auf Pflege sind. Dann, da geht's die Reise dann vielleicht weiter für dich. Bei Abby auf keinen Fall. Die Abby wird niemals der Hund sein, der den ganzen Tag in der Gastro Kontakt mit allen Menschen und anderen Hunden macht. Also beziehungsweise, was heißt, ich sag niemals, aber ich sag mal, in den nächsten vielen Monaten, vielleicht Jahren, wird das ein ganz, ganz langer, intensiver Prozess. Warum sollte man sich das und der Abby das antun? Also das ist sowas, wo du so von Anfang an sagen kannst, kategorisch, das gibt nichts. Und dafür gibt es ja auch einfach, ich meine, ich sag mal, wie es ist, die Tierheime sind randvoll, die Straßen sind voll mit Hunden, die Shelter sind voll, die Pflegestellen sind alle voll. Also wir haben eine Auswahl, wir nehmen dafür jetzt nicht die Abby. Obwohl ich mich natürlich immer freue, wenn sich jemand für sie interessiert. Aber an dem Punkt musste ich dann sagen, boah, nee, das sehe ich einfach nicht. Ne? Und die Anfrage von dem Menschen, die ist ja überhaupt nicht absurd. Die ist ja total cool. Das ist ja, das stelle ich mir richtig schön vor, ein Hund, der so ein Leben leben kann. Es gibt so viele Hunde, die da Bock drauf hätten. Weißt du?
Ja, klar, total. Also ich kann aber auch umgekehrt, es gibt ja auch so wieder so Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt ja auch diese ganzen Turnarounds, die es dann plötzlich gibt und wo wir beide uns wahrscheinlich dann total getäuscht hätten im ersten Moment. Und ich erinnere an diese Geschichte, die ich auch, glaube ich, mal einmal hier erzählt habe, von einem Bekannten von mir, der wirklich hoch, total kluger Mensch und der mich damals fragte, ja, ich hätte gerne einen Hund aus dem Tierschutz, aber aus dem Tierschutz und gerne jung und soll perfekt erzogen sein, soll super hören. Soll bitte einfach auf gar keinen Fall Dreck machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Soll nicht buddeln. Und also es ist jetzt kein Scherz, den ich erzähle. Ne? Nochmal zum als Reminder, wer die Folge nicht gehört hat. Es ist genau so gewesen. Soll bitte nicht buddeln und soll auch stubenrein sein von Anfang an. Und soll auch Kinder mögen und Katzen mögen und andere Hunde. So. Und jung und aus dem Tierschutz. Gerne. Da habe ich dann gedacht, kauf dir ein Steiftier. Und im Leben, ich habe das abgebügelt. Ich habe gesagt, du, ich sag dir noch nicht mal irgendwie Vereine, mit denen ich, wo ich denke, die sind gut, weil das wäre mir peinlich, wenn jemand anderer anruft und sagt, ja, schön großer Mike, ich hätte gerne einen Hund, der so, ciao, nein, tut mir furchtbar leid. Und dann gab es ja tatsächlich, wie auch immer er an einen Hund gekommen ist, und du hast es richtig gesagt, es ergibt ja ein Überangebot. Also irgendwo hat er einen herbekommen, der all das nicht war, was er wollte. Der hart wie die Sau, der gräbt den Garten um, der ist unerzogen oder war es zu diesem Zeitpunkt. Und der Bekannte hatte den Spaß seines Lebens und sagte, ich bin so glücklich. Und er hat gesagt, aber warte mal. Bist du der Mann, der mir vor einigen Monaten noch gesagt hat, dass... Und ja, also dem hättest du im Leben keinen Hund vermittelt. Im Leben nicht. Und dann, wie es passiert ist, ich habe nicht nachgefragt, aber es ist dann irgendwie ein Match gewesen. Ja, das war halt ein
Coup de Foudre, sagt man in Frankreich. Ein Verliebtheitsanfall. Der wird diesen Hund mit all seinen Fehlern sofort geliebt haben. Und dann kann man plötzlich über so vieles hinwegsehen. Das können Hunde sehr, sehr gut, sowas. Ja. Und das ist ein super schönes Beispiel, weil ich glaube, oft kommt es genau wie du sagst. Oft gibt es eine sehr, sehr hohe Fehlerfreundlichkeit, was man vorher nicht so richtig hat kommen sehen. Aber auch hier ist halt wichtig, so ein bisschen hinzuhören, in welche Richtung das geht. Weil es gibt halt einfach Temperamente, die besser zusammenpassen als andere. Und wenn man schon die Möglichkeit hat, aufgrund dieser super Situation mit der Pflegestelle, finde ich das total wertvoll zu sagen, das birgt jetzt ein einfach zu hohes Risiko, dass es nichts gibt. Lass uns einfach nach einem anderen Hund für dich schauen, der besser passt in dein Beuteschema, sage ich mal. Ne? Und ich habe letzte Woche so ein Gespräch gehabt, da ging es auch, wir sind vom Australian Shepherd Züchterhund, sind wir hin zum Tierschutzhund, der gerade auf Pflege ist. Und da ist gerade jetzt schon eine Riesenverliebung. Und da gibt's jetzt ein längeres Kennenlernen und wie das so ist. Aber ich bin total guter Dinge. Und Das ist alles in diesem Gespräch, aus dem Gespräch heraus, aus der Beratung, aus der Kaufberatung für den Hund entstanden, dass eigentlich ein Welpe das Letzte ist, was dieser Mensch sich gerade wünscht. Und ich sage, ja, die kommen, warum denn dann? Weil die süß sind, die Australian Shepherd. Also wie kommt, ja, hä, ja, was, wie würdest du das machen? Ja, Tierschutz. Ja, das war schön. Also ich finde, das öffnet so viele Türen und wir müssen halt einfach, glaube ich, einfach nur sehr, sehr, als Pflegestelle müssen wir super genau hinschauen. Was ist das für ein Mensch? Was habe ich da für einen Hund? Vielleicht habe ich auch immer im Hinterkopf, wer da noch im Verein gerade vermittelt wird, wer noch auf Pflege sitzt oder jetzt in Andreas Fall, wer sitzt da noch gerade im Tierheim? Wer könnte besser passen? Es ist ja jeder Kontakt, den man hat zu einem Menschen, der gerade auf der Suche nach einem neuen Fellpartner ist, ist ja ein guter Kontakt. Du kannst ja jedes Mal vielleicht einfach auch jemandem anders helfen, einem anderen Hund, und dem Menschen ein Riesengeschenk damit machen. Weil wie gesagt, ich bin ja überzeugt, dass es für jeden Menschen den richtigen Hund gibt. Und manchmal läuft es auch einfach nur rund. Meine Mutter mit ihrer Tamburica, mit ihrer uralten Tamburica, die ist einfach so glücklich mit diesem Hund. Und das ist alles so toll. Das ist einfach wunderbar. Es ist, da könntest du einen Film drüber machen. Ist einfach schön. Und man gibt keine Trauertränen bei der ganzen Geschichte, sondern einfach nur ganz viel Schönes. Und das war ein riesen Risikopaket, um ehrlich zu sein. Also das ist einfach wirklich gut gegangen und ja, die Tamburica bringt ihre paar Special Effects mit. Wir haben eine Offenheit dafür, die darf sein, wie sie jetzt ist, mit allen ihren Besonderheiten. Und es wird einem warm ums Herz, was dieses Tier, wie dieses Tier sich schnell in die Herzen gräbt. Ne? Und von daher, ich glaube, diese Pflegestelle sollten wir immer nutzen als Brücke zwischen zwei Personen, dem Hund und dem Menschen. Und ob das genau die Konstellation ist, die vor einem steht oder sich am Ende was anderes ergibt, ist gar nicht so dramatisch. Es ist nur manchmal, muss man so diplomatisch geschickt dann sagen, ja, okay, ich weiß genau, ich kann mir vorstellen, welcher Hund zu dir passen würde. Aber ich fürchte, dass hier der Hund, der jetzt hier bei mir auf Pflege ist, gar nicht das Richtige für dich ist. Oder dass man sagt, okay, das kann ich mir gut vorstellen. Lass uns noch ein, zwei Mal treffen. Lass uns noch mal die Situation ein bisschen anpassen. Ich weiß, wo der Hund seine Baustellen hat. Lass uns den Hund einmal in die Baustellen ein bisschen reinbringen. Und dann können wir gucken, wie das mit dir so funktioniert. Weil es ist ja auch so, wenn du jetzt beispielsweise einen sehr reaktiven Hund hast, der vielleicht eine Problematik mit Artgenossen hat und du den Menschen mit diesem Hund nie in diese Problematik bringst und da mal Zuschauer bist, dann weißt du halt nicht, oder der Mensch kann sich das auch nicht vorstellen, wie das dann wird. Das nur zu sagen, reicht oft nicht. Natürlich lässt sich mit einem Training alles oft sehr gut bearbeiten und auch vielleicht sogar abschaffen. Aber wir müssen ja immer schauen, hat der Mensch das so erwartet? Und am Beispiel Abby, wenn du sagst, das ist eine ängstliche Hündin, haben die Menschen oft gar keine Idee davon, was ich damit meine. Und wenn die dann kommen und wir dann rausgehen und Abby ihre erste Panikattacke kriegt, dann siehst du sehr schnell, ob der Mensch das erwartet hat oder nicht und ob er damit umgehen kann oder nicht. Und da gibt es ganz viele Menschen, die super ehrlich sind und dann sagen, wow, okay, krass, nee, das überfordert mich gerade. Ich bin raus hier, das habe ich auch erlebt mit Abby. Oder es gibt Menschen, die sagen, ja, okay, kein Problem. Und dann siehst du auch, wie der Mensch die Situation löst und dann denkst du dir, okay, cool, das hat Potenzial.
Ja, ich muss dir aber auch ganz ehrlich gestehen, das ist auch wahnsinnig schwer. Selbst hundeerfahrene Menschen können sich teilweise, ich gehörte ja dazu, kann man sich nicht vorstellen manchmal, was das für Ausmaße annimmt. Also ich würde sogar sagen, dass es wahrscheinlich der ein oder andere Hundetrainer auch manchmal vor totalen Herausforderungen steht, weil er einfach dann auch wirklich überhaupt nicht weiß, was da, wie das zustande kommt so, ne? Und in welchen Situationen und so weiter. Also es ist schon diffizil. Und am Ende des Tages klingt jetzt irgendwie so stumpf, aber man muss sich ein bisschen einfach auch, wie will man denn auswählen? Man kann 1000 Fragen stellen, Menschen können einem 1000 Sachen erzählen, wenn sie wollen. Am Ende braucht man irgendwie sowas wie Bauchgefühl und auch Erfahrung. danach muss man gehen und darauf muss man sich dann auch verlassen können. Und ich glaube, alles andere ist dann wirklich, du gibst Parameter, die du kannst du abklopfen und musst du dann auch. Ich halte von Fragebögen übrigens gar nichts. Ich finde das ganz, ganz schlimm. So als Anhaltspunkt vielleicht, ja, aber Interviews zu führen mit potenziellen Interessenten, finde ich, es ist wirklich schwer, weil man dann einfach auch auf die Leute dann eingehen muss, wenn sie da mal da sind. Aber ich finde diese Fragebögen auch teilweise lächerlich, so nach dem Motto, wie viel Quadratmeter Garten steht Ihrem Hund zur Verfügung? Ja. Ist der eingezäunt und hat der Kiesboden oder ist es Gras? Wie viele Blumen wachsen da und gibt es giftige Pflanzen? Das ist dann irgendwie so, wo ich denke, so Leute, genau das, ich weiß, es ist gut gemeint und man braucht irgendwie Anhaltspunkte, aber Bauchgefühl, Menschenkenntnis.
Ja, ich habe auch das Gefühl, die kommen teilweise so aus vergangenen Zeiten, diese Fragebögen.
Definitiv.
Ne? Also ja, oft ja. Ist das ja auch so ein Door-Opener, wenn du dann, also ich mache ja auch Vorkontrollen, wenn man dann irgendwo hinfährt mit dem Fragebogen, da gibt es so Fragen, wo du, ja, die du teilweise schon gar nicht mehr stellst, weil du es eh siehst. Und dann gibt es halt viele Fragen, die da stehen, die einfach ein Gespräch eröffnen, was dann in eine gute Richtung geht. Und dann kann man sich so ein bisschen dran langhangeln. Also so nutze ich diese Bögen. Ja, aber du hast schon recht, die sind teilweise, würden die, ich sehe es mehr als dort, also wirklich als Gesprächsunterstützung. Weil genau wie du sagst, man muss reden. Also alles, also einen Fragebogen einfach zu beantworten, das hilft einem nichts, nee.
Es war schön, mit dir zu reden heute. Und ich glaube, wir haben da nochmal einen schönen Punkt zum Schluss gesetzt. Und lieber Andrea, wir hoffen, dass und euch da draußen, wenn ihr in der Situation seid, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Ansonsten schreibt uns weiterhin gerne bei Insta. Der will nicht nur spielen und stellt eure Fragen oder Anregungen, wie auch immer ihr mögt. Wir sind über jedes Feedback in jedem Fall glücklich und danke dir für heute und freue mich schon auf nächste Woche Dienstag.
Da freue ich mich auch drauf, Mike. Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.